Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Hier ist das Wettbrötchen. Es ist wieder Donnerstag. Wir befinden uns fast in einer Sommerpause, aber nur fast. Warum es nur fast ist, werden wir gleich eruieren. Hallo Basti.
Ciao.
Hadi schwimmt immer noch mit den Haien in Australien. Nein, gar nicht wahr, in Ägypten.
Fast.
Wie komme ich denn jetzt auf Australien?
Das
weiß ich nicht.
Wüsste ich auch gerne. Bin sehr gespannt.
Keine Ahnung.
Wann dein Hirn das auflösen
wird. Wahrscheinlich heute Nacht um 3. Das war's. Ja. Genau. Beste Grüße, mein Lieber. Ich hoffe, der Urlaub ist die Abstinenz vom Wettbrötchen wert. Bin da aber sehr, sehr optimistisch. Wir haben ja fast ägyptische Temperaturen, würde ich mal fast sagen, bei uns. Wie ist es bei euch?
Hier auch. Es ist mittlerweile, aber geht's in den koreanischen Bereich, weil es auch sehr schwül ist.
Ja, bei uns hat's heute Morgen, also Donnerstag, ein bisschen mal geregnet, aber das war auch bitter nötig. Ich komme mir langsam so ein bisschen vor, keine Ahnung, wie auf Kreta, wenn ich so in die Berge gehe und einfach nur auf so knisterndes Gras trete, weißt du? Wenn du ja. wenn du nicht weißt, ob das ob dieses Gras eventuell nie wieder grün wird. Aber gut. So ist es halt. Die globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, Basti.
Werden wir im Wettbrötchen nicht klären.
Wahrscheinlich nicht. Vor globalen Herausforderungen steht auch die deutsche Fußballnationalmannschaft, die in der letzten...
Die sind fast noch größer, die Probleme, glaube ich.
Tatsächlich. Und die sich auch einfach nicht lösen lassen, glaube ich. In der letzten Woche hat es der DFB tatsächlich geschafft, trotzdem, dass die Saison eigentlich vorbei ist, durch Außen- und Innendarstellung nochmal ja für negative Schlagzeilen zu sorgen. Da war erstmal diese lustige Geschichte mit den verzählten Länderspielen. Das ist halt, dass sie halt steuerlich falsch abgerechnet haben. Da haben wir ja schon bei 93 in
was
der
ein Wahnsinn,
Wortshow drüber gesprochen, ja.
Was ein Wahnsinn, dass dann da irgendwie hektisch bei der UEFA vorstellig geworden wird und zu sagen, sorry Leute, könnt ihr uns da vielleicht helfen?
Wir brauchen noch 2 Spiele.
Überleg dir das mal. Überleg dir mal den Tag. So morgens stehen die auf und sagen, ja, wir müssen jetzt da nach New York fahren, wir müssen jetzt dahin, wir müssen das denen irgendwie erklären, damit wir hier aus der Sache rauskommen.
Ja.
Wer hat das denn aufgeschrieben? Dann sagt er, der ist nicht mehr da. Dann denkst du, hier der Rainer hat da Scheiße gebaut. Hier, Herr Schäferin, können wir da nicht irgendwas machen? Guckt er die an, denkt, was macht ihr da?
Alter? Vor allen Dingen, ich habe mir dann auch überlegt, ich meine, die anderen Verbände werden ja wahrscheinlich anständig abgerechnet haben. Du kannst ja dann den anderen Verbänden, die dann halt sagen, ja gut, dann spielen wir gegen Deutschland, denen kannst du das überhaupt nicht aufbürden. Verstehst du?
Ihr müsst umsonst gegen Deutschland spielen. Genau. Die brauchen das noch.
Die brauchen das noch. Der Rainer hat da falsch gerechnet.
Das geht's nicht.
Wäre ein Job für uns, ne?
Ja, viel schlechter könnt ihr jetzt auch nicht machen.
Ja, aber vor allen Dingen, es passiert ja nichts. Ja, es gibt ja keine Konsequenzen.
Halt, ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Lustige ist ja das, was du gesagt hast. Das ist ja nur eine Kleinigkeit am Ende. Eigentlich wäre das ja so ein Skandal, muss man ja sagen. Aber der DFB hat es halt geschafft, dass solche Dinge nur noch Randnotizen sind, weil sie komplett irgendwie am Arsch sind. So, was funktioniert denn da? Funktioniert gar nichts. So dieses Rudi Völler ist jetzt da, hat keinerlei Auswirkungen auf irgendwas. Haben wir uns ja letzte Woche hier schon gefragt. Und Hansi Flick ist in der Kritik. Du weißt, wenn Rudi Völler den Trainer auswählen würde, dass das auch nicht besser wird. Die Stimmung im Land ist jetzt nicht euphorisch, also das ist jetzt nicht nur in unserer Bubble so, sondern ich kenne niemanden, der irgendwie richtig Bock auf die Nationalmannschaft hat. Ich war jetzt hier bei einer Veranstaltung in Frankfurt, da war quasi One Year to Go zu Europameisterschaft, Spielort Frankfurt. Gab es irgendwie 365 Elfmeter wegen 365 Tagen, haha. Da war dann auch Trapp, Sané, Emre Can waren da zu Gast. Da waren 150 Leute. Hm. 150 Leute. So viel wie auf meinem Geburtstag. Ungefähr eine Saint-Tropez-Bar voll war da. Wenn die Nationalspieler kommen.
Das ist halt ein Riesenproblem, ne? Dass der Nationalmannschaft mittlerweile mit Gleichgültigkeit begegnet wird.
Und das ist es nämlich. Und da geht's auch nicht hier von wegen, wir sind nicht mehr die Zielgruppe, sondern da waren, klar waren da junge Leute, aber da waren auch viele Vereine, so, die dann da quasi hinbestellt wurden. Aber so viel wirkliche Fans, dass du das Gefühl hast, die mussten das da weiträumig absperren, das war nicht so. Und das ist schon bemerkenswert, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass Sané, Emre Can und Kevin Trapp jetzt so irgendwelche Larry-Spieler wären. Hansi Flick war auch noch da. Also, ich glaube, da hätte es Zeiten gegeben, da wäre es voller gewesen an der Hauptwache hier in Frankfurt.
Ja, auf jeden Fall. Oh, 150 ist tatsächlich. Ist ein Viertel, das ist ein Viertel 93 live.
Ja, und ich war am letzten Freitag bei 50 plus 2 Calcio Berlin hier bei Brudi Völler, die eine Live-Show auch hatten von ihrem Podcast. Da waren 600 Leute. Und dann haben die auch, und das ist nicht nur bei uns, Axel, das hat mich echt beruhigt. Da haben die auf der Bühne und das Publikum auch, dann war quasi dabei, festgestellt, ach, Deutschland spielt ja gerade. Ja. Da siehst du, das ist ein junges Publikum. Also es ist jetzt nicht 93 Zielgruppe, sondern da sind 20, 25-Jährige, die hier diese Twitch-Generation, die dann quasi Brudi Völler feiern und so ein Kram, die dann da sitzen in ihren Vereinstrikots von sehr vielen verschiedenen Vereinen, die das auch nicht wissen. Also da ist nichts mit Grumpy Old Man, sondern das ist wirklich so, dass die Nationalmannschaft momentan dabei ist, immer mehr an Aufmerksamkeit zu verlieren.
Das ist ein Drama. Was glaubst du denn, hat das Sportliche damit zu tun? Glaubst du, wenn jetzt Deutschland, sagen wir mal, letzte Woche 7-0 gegen die Ukraine gewonnen hätte und in Warschau 4-1 gegen Polen, dass der Aufmerksamkeitsshift ein anderer gewesen wäre für zum Beispiel letzten Dienstag das Spiel gegen Kolumbien? Oder spielt das tatsächlich keine Rolle mehr? Sind wir da schon drüber hinaus? Sind wir in einem Postergebnisspektrum bei der Nationalmannschaft angekommen?
Ich glaube, es ist komplexer. Also ich glaube, natürlich spielen die Ergebnisse eine Rolle. Du darfst nicht vergessen, Deutschland ist in den letzten zwei WMs in der Vorrunde ausgeschieden.
Ja, EM auch schlecht.
EM bist du auch eher da reingespielt worden irgendwie in die K.O.-Runde. Aber ich glaube, dass auch die Außendarstellung und diese ganzen Geschichten, die da immer wieder rund um den DFB passieren, Schulz in Plus, dass du auch ein bisschen vergessen hast, was für eine geile Mannschaft du da hast, beziehungsweise damit auch nicht arbeitest. So.
Oder haben kannst.
Haben kannst. Also es ist, ich glaube, so wenn Goretzka und Kimmich sind ja quasi so ein bisschen die Gesichter der Nationalmannschaft, ja, warum sind das aber nicht Gündogan und andere Spieler? Dann hast du irgendwie auch keinen Stürmer, wo du sagst, okay, da kann Deutschland sich drauf einigen. So, wenn Füllkrug, das ist ja lustig, Füllkrug ist ja so eine Kirmesgeschichte, der ist ja schon älter. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt auf Weltklasseniveau ist. Also es ist wirklich dramatisch, dass du wirklich fast sagen kannst, Kevin Behrens muss in die Nationalmannschaft, weil sonst keiner da ist. Also du hast vergessen, einen Stürmer auszubilden. Du hast wenig Identifikationsfiguren, finde ich. So, dass die Leute dann nach Müller und Neuer schreien und so ein Kram, sagt ja auch schon alles aus. Du kannst diese Nationalmannschaft nicht greifen, weil es zu viele Sachen sind. Es ist ja nicht die eine Sache, wo du sagst, okay, wenn ihr das ändert, dann wird's wieder besser. Und dass die überhaupt gar keinen Plan haben, hast du ja an dieser Entscheidung Rudi Völler gesehen. So, also es ist keinerlei Wille da, dich irgendwie zu modernisieren. Und wenn das so ist, dann ist das auch nur irgendwie so ein Scheinposten. Dann stellst du halt mal eine Frau als Vizepräsident auf. Dann stellst du halt meine Frau als irgendeine Botschafterin auf, dann das wirkt alles nicht authentisch. Und ich glaube, das ist das, was unterm Strich das Problem ist. Es ist nicht echt, es ist
umsetzen,
nicht ehrlich.
Umsetzen von Beratertipps, ne?
Ja, und die dann auch nicht mal, richtig gute Beratertipps sind, weil die halt auch nicht weit genug gehen. Ja. Und am Ende, glaube ich, wenn du über nicht authentisch sprichst, dann hast du halt auch noch immer den Fanclub Nationalmannschaft im Kopf, wo du diese lächerlichen Choreos hast, wo wirklich kein Fußballfan sich mit identifizieren kann. Und ich glaube, das Argument der Erfolglosigkeit gilt dann auch nicht, wenn du siehst, wie zum Beispiel Schalke 04 gefeiert wird in dieser Bundesliga-Saison, wo die absteigen. Es geht um echte, authentische Liebe, organisch gewachsene Liebe, und die ist beim DFB nicht mehr da, weil die sich in den letzten Jahren einfach von den Fußballfans entfernt haben, weil die, glaube ich, dachten, dass die bekannt genug sind wegen dieser Lagerfeuerromantik, dass die quasi auf echte Fußballfans verzichten können, weil anders kann man sich auch diese Außendarstellung und alles, was rund um die Spiele passiert, nicht erklären. Dieses ganze Fanclub-Nationalmannschaft-Gewichse. So, jeder, der auch nur einigermaßen normal in der Birne ist und ein Fußballfan ist und das sieht, der kann sich nur davon entfernen. Es tut mir leid. Das ist jetzt schon seit Jahren so. Das ist nicht eine einmalige Aktion gewesen, sondern das ist das, was der Rahmen der Länderspiele ist momentan. Du schaltest das ein und siehst eine lächerliche Choreo. Du hast keine Stimmung, du hast eine Laola-Welle. Den Leuten ist egal, wie es da ausgeht. Die Nationalmannschaft spielt auch noch schlecht. Du hast irgendwie auch keine feste Nationalmannschaft, wo du sagst, okay, das ist die Mannschaft jetzt. Das ist das Team für die EM. Du hast mit Flick so eine, ja, meine Güte-Lösung. Da ist nichts da. Da ist kein Aufbruch, da ist gar nichts. Und diese Geschichte mit Rudi Völler, ja, so im Endeffekt glaube ich, das ist mir gestern noch gekommen, als wir die Diskussion dann über die Nationalmannschaft abgebrochen haben. Es ist am Ende ein bisschen so wie Deutschland. Die Nationalmannschaft, also ich glaube auch, dass die Nationalmannschaft es schwer hat, weil am Ende spiegelt sich auch so ein bisschen die Stimmung in Deutschland in der Nationalmannschaft wieder. Das heißt, wenn du es A recht machen willst, verlierst du B. Wenn du es B recht machen willst, verlierst du A. Du hast diese ganzen Diskussionen über die Regenbogenbinde und diese ganze Kommunikation. Und am Ende glaube ich einfach, dass die Nationalmannschaft ähnlich wie das Land Deutschland einfach zu satt, zu faul und zu kranfunselig war in den letzten Jahren, und die holen das jetzt nicht mehr auf. Wenn ich mir andere Mannschaften anschaue, wir werden noch zu U21 kommen. Ich weiß nicht, ob Deutschland das nochmal aufholen kann.
Da bin ich aber tatsächlich optimistischer, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft beziehungsweise der DFB einen einfacheren Weg vor sich hat als das Land Deutschland, weil es nicht so komplex ist. Also es ist schon, ich glaube schon, dass man mit gutem Willen und vielleicht mit ein bisschen weniger beratungsresistent schon etwas machen kann. Aber es ist interessant. Ich meine, du hast schon die ganzen Rahmenbedingungen angesprochen. Ich würde mal gern Peter Neururer dazu holen, der natürlich auch sich Gedanken gemacht hat über die Nationalmannschaft. Und er geht, glaube ich, in eine etwas andere Richtung, und er stellt halt auch eine Frage, die interessant ist. Wir hören mal gerade rein.
Die Außendarstellung der Nationalmannschaft ist katastrophal. Von Prozessen zu reden, halte ich für Schwachsinn dahingehend. Es haben in der Nationalmannschaft die besten Spieler zu spielen. Und zwar die augenblicklich besten Spieler und nicht die, die in 3-4 Jahren möglicherweise funktionieren. Liebe Wettfreunde, die deutsche Nationalmannschaft macht uns Fußballfans natürlich große Sorgen. Sie bereitet uns große Sorgen. Wenn ich persönlich die Gedanken mache darüber, welche Qualität der einzelne Spieler hat im jeweiligen Verein, kann man durchaus vom Weltklasseformat sprechen. Da sind Spieler dabei, die Champions League gewonnen haben, Spieler dabei, die in der Premier League für Highlights sorgen, Spieler, die in der Bundesliga immer wieder für Aufsehen sorgen, aber in der Nationalmannschaft, ja, sorgen sie auch für Aufsehen, aber für ganz, ganz Schlimmes, denn die Leistung unserer Nationalmannschaft ist seit Jahren wirklich katastrophal, weit weg von dem Anspruch, den wir eigentlich immer an uns haben. Wir wollen in Turnieren immer mit dabei sein, wir wollen nicht davon reden, dass wir ewig Weltmeister werden, ewig Europameister werden, aber wir wollen immer zumindest ja die Chance haben, unter den letzten vier zu kommen. Weit gefehlt bei beiden Weltmannschaften, bei den letzten Weltmannschaften waren wir in der Vorrunde ausgeschieden gegen Gegner, die mit Sicherheit nicht internationales Spitzenniveau haben, von dem wir ja auf uns bezogen immer wieder reden. Woran liegt es? Dass Spieler im Verein überragende Leistungen bringen, wie bis hin zur Weltklasse, aber in der Nationalmannschaft überhaupt nicht funktionieren.
Das ist die Frage. Woran liegt es? Kann es tatsächlich auch damit zu tun haben, dass die Spieler das Gleiche fühlen wie wir?
Ich glaube, bei den Spielern ist es nochmal ein anderes Thema, dass die sich auch untereinander nicht verstehen. Da gab es ja in den letzten Jahren auch immer wieder Diskussionen über die Hierarchie in dieser Mannschaft mit Neuer, Müller, Bling-Bling-Gang gegen hier die Allmanns, und Ich glaube, dass das nicht moderiert wurde, weil es da auch keine klare Hierarchie gibt. So, was ist jetzt? Früher war es so, du konntest die Nationalmannschaftsstartaufstellung konntest du im Schlaf irgendwie vorlesen oder konntest. Da gab es irgendwie 2-3 Positionen, wo es irgendwie zu diskutieren war.
Ja.
Ich glaube, jetzt hat sich da einfach noch keine Hierarchie rausgebildet, die dann quasi diese Missstimmung irgendwie beseitigen kann. Also ich weiß nicht, wer ist denn die Nationalmannschaft? Ist das Emre Can? Ist das Kimmich? Ist das Goretzka?
Also wenn ich mir eine Nationalmannschaft jetzt auch in Hinblick auf die EM irgendwie malen könnte, dann ist der Kern der Nationalmannschaft wahrscheinlich, baut der sich bei mir um Gündogan auf. So, dann hast du vielleicht mit dieser Achse Gosens, Gündogan, Musiala, Kai Havertz vielleicht noch, Brandt, Leroy Sané, Goretzka, Emre Can, wahrscheinlich auch Florian Wirtz, hier der Ciao, der neue. Ja.
Du hast geile Spieler.
Eben, genau. Das dann hast ja. du auf jeden Fall schon mal einen Chor, wo du sagst, mit den Spielern von der individuellen Klasse her, kannst du schon eine EM bestreiten.
Ja, da bastel ich was. Und ich glaube, dafür ist Hansi Flick der Falsche. Ich glaube, Hansi Flick war ein sehr, sehr guter Verwalter von bestehenden Strukturen, die bei Bayern geherrscht haben, die er dann irgendwie moderieren kann, so Ancelotti-mäßig, und dass jeder irgendwie zufrieden ist. Aber ich glaube nicht, dass der das bauen kann. Du brauchst eigentlich.
Ich glaube auch nicht, dass er das will. Kann.
Ja, vielleicht ist er auch zu bequem. Und die Nationalmannschaft war vielleicht auch, und es wurde ja tatsächlich auch so kommuniziert, so ein bisschen in ihrem eigenen Saft die ganze Zeit. Am Ende haben wir es gesagt. Am Ende ist gut, Tuchel ist jetzt weg, aber Klopp wäre jemand. Aber Tuchel oder Klopp wären zwei, oder selbst Nagelsmann, wären, glaube ich, welche, die sich mal hinsetzen würden mit einem anderen Blick von außen und sagen könnten, okay, das ist mein Material, das ist meine Startaufstellung. Und da werde ich jetzt sorgen, dass die sich auch untereinander verstehen. Und wenn da einer dabei ist, mit dem die sich nicht verstehen, dann sortiere ich die aus. So, du musst nicht immer die besten Spieler nominieren, sondern du musst das beste Team nominieren. Und das passiert nicht, weil keiner diese Nationalmannschaft greifen kann. Da wird mal ein bisschen hier geflickschustert, dann merkst du, du hast keinen Stürmer, dann nimmst du Füllkrug, was auch keine langfristige Lösung ist. Tut mir leid. So, das funktioniert, das ist lustig, das ist irgendwie für die Fans auch ganz geil, weil du dann irgendwie so ein Publikumsliebling hast. Aber dass da in den letzten Jahren, gerade wenn du weißt, dass hier ein Turnier im eigenen Land stattfindet. Wenn du da nicht vorbereitet bist, 4 Jahre vorher, und weißt, okay, das ist die Mannschaft to go. So wie damals diese Özil-Mannschaft, wie diese Weltmeistermannschaft, die wurde ja auch aufgebaut. Mhm. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Überhaupt nicht. Und im Endeffekt ist es jetzt auch ehrlich gesagt, es ist zu spät. Ich glaube weder, dass große Deutschland-Euphorie wegen diesem Turnier entstehen wird. Ich glaube weder, dass die sportlich unglaublich mithalten werden. Und die Probleme, die Neuro angesprochen hat, die werden bis dahin auch nicht gelöst. Weil du wirst dann auch wieder eine Bundesliga-Saison haben, du wirst auch wieder Verletzte haben, du wirst dann nicht mehr so viel Zeit haben. Also diese Euphorie und dieser Bock müsste jetzt eigentlich schon da sein, dass du weißt, okay, das ist die Mannschaft und da haben wir Bock drauf. Ich glaube zum Beispiel, dass derjenige, der die Duplo-Bilder macht, wirklich schwitzt, weil er nicht weiß, wen er da alles draufdrucken soll. Ja,
wahrscheinlich.
Am Ende hat er eine 50%-Quote.
Obwohl, die Duplo-Bilder hatten früher auch schon die Probleme, dass da Spieler dabei waren, die am Ende gar nicht mehr mitgespielt haben. Weil die sehr früh ja schon in den Schokoladen waren. Kann mich noch dran erinnern, dass die aus dem vorläufigen Kader einfach mal alle weggedruckt haben und dann war die Hälfte nicht mehr dabei. Panini war da besser.
Ja.
Glaube ich, jedenfalls. Die Nationalmannschaft hat halt auch nicht mehr so viele Termine, sich überhaupt zu präsentieren. Ne? Also die Zeit läuft ihr weg. Und ja. Da umso wichtiger wäre es halt, eine starke Außendarstellung zu haben, die einfach nicht da ist. Aber ja. Wie gesagt, ich kann mich über meine Gefühle da der Nationalmannschaft gegenüber selbst noch nicht mit mir selbst einigen, weil eigentlich möchte ich, dass wir eine starke Nationalmannschaft haben und eigentlich möchte ich auch, dass wir bei der Europameisterschaft, also wir in dem Sinne dann tatsächlich als Deutschland, eine gute Rolle spielen, weil das hat schon Spaß gemacht früher und ich habe diesen Zynismus langsam tatsächlich leid, dass man halt Spiele der Nationalmannschaft guckt und sagt, ach du liebe Güte, wo steht Antonio Rüdiger heute im Weg rum? So, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich möchte auch wieder, dass wir anständige, gute und begeisternde Spiele der Nationalmannschaft sehen. Ich meine, guck dir mal an, was sich zum Beispiel in den letzten 15 Jahren in England getan hat mit der Nationalmannschaft. Wie das Land mittlerweile wieder hinter der Nationalmannschaft steht, weil da halt einfach Spieler dabei sind, die erstens Bock drauf haben und die zweitens mit denen man sich identifizieren kann. So, das war ja auch mal sehr anders in England. Guck dir an, welche Möglichkeiten es zum Beispiel für die Belgier, für die Holländer gibt mit ihren Nationalmannschaften, für die Franzosen, für die Spanier, für die Italiener. Und wir hängen halt einfach hier mit einem Fleck mal rum, was mir keinen Spaß mehr macht.
Ja, kann ich verstehen. Und ich sag dir, bei mir ist es egal. Ich freue mich trotzdem auf das Turnier. Ich freue mich, dass hier in Frankfurt ein paar Spiele stattfinden. Ich freue mich, wer da hinkommt. Und mit Frankreich hast du ein gutes Stichwort gegeben. Lass uns mal in den Tipp der Woche reingehen.
Ja, machen wir das. Wir beschäftigen uns nämlich in den kommenden Minuten weiter mit der Nationalmannschaft, aber mit der U-Nationalmannschaft. Heute startet die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. Und Frankreich ist da tatsächlich einer der großen Titelfavoriten, Basti.
Die ist gestern schon gestartet, tatsächlich sogar. Mein lieber Freund.
Heute ist doch Mittwoch. Ah ja, wir haben ja Donnerstag, Entschuldigung. Hoch?
Ja, hoch. Heute startet Deutschland in das Turnier.
Ja, genau, heute startet, ja, für mich startet das Turnier heute.
Deutschland spielt gegen Israel, aber das ist uns nicht genug gewesen, was die Quote betrifft. Wir haben uns das Spiel ausgesucht, Frankreich U21 gegen Italien U21. Zwei sehr, sehr gute U-Mannschaften tatsächlich. Italien ist da auch wirklich in den letzten Jahren besser geworden, aber ganz ehrlich, wenn ich mir die U21 von Frankreich anschaue, dann würde ich mich fast zu der Aussage hinreißen lassen, dass die besser ist als die A-Nationalmannschaft von Deutschland. Die haben auf jeden Fall mehr Stürmer als die Eintracht. Die haben unglaubliche Spieler. Ich glaube, die sind zusammen irgendwie fast 500 Millionen Euro wert, diese Spieler. Du hast unglaubliche Spieler. Ich meine, Simakan von Leipzig kennen wir. Du hast viele. Kelvin Thuram hat die Eintracht damals nicht geholt und lieber Jakic geholt, was sehr, sehr schade ist. Ich meine, Kone ist jetzt zwar verletzt, aber man kann ungefähr sehen, in welche Richtung es bei denen geht. Also die haben mit Olise, haben die einen unglaublichen Außenstürmer, Adli von Leverkusen. Die haben Guri, der ist 23 zwar schon, kann aber noch mitkicken. Der ist, glaube ich, auch, der ist fast 30, 40 Millionen Euro wert. Also das sind unglaublich. Du hast Wahi noch. Du hast unglaublich krasse Spieler da einfach. Die haben ja wahrscheinlich sogar in der U10 haben die wahrscheinlich bessere Spieler als viele andere Nationalmannschaften. Deswegen finde ich eine Quote, die sich im Zweierbereich bewegt, tatsächlich sehr, sehr interessant. Informationen zu den ganzen Spielen und Quoten und Vergleiche und Stats und Predictions findet ihr natürlich auch auf wettfreunde.net, weil ich glaube, die sind auch schon ganz hyped auf das Turnier, weil wir dachten ja eigentlich, ja, fußballfreie Zeit fängt an, haben wir auch hier die ganze Zeit angekündigt. Aber jetzt sind wir schon wieder mitten im Game. U21-Turnier, ich habe eigentlich fast richtig Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich ehrlich gesagt auch, vor allen Dingen, weil es halt zu geilen Zeiten stattfindet. 18 Uhr und 20.45 Uhr.
Und weil es auch geil, also da sind geile Kicker dabei.
Da sind tatsächlich geile Kicker dabei, ja. Ich freue mich, ah ja, komme ich gleich zu. Wir haben ja noch vier Köpfe, keine Meinung. Da muss ich dann noch was anderes sagen. Ja, ich bin ehrlich gesagt, gehe ich da komplett mit und du hast ja schon die Namen der Franzosen jetzt aufgezählt. Ich rechne damit, dass die Italiener versuchen werden, mit einer Inter-Mailand-Taktik das Spiel offen zu halten. Aber die Qualität, die nach vorne bringen, die Franzosen, das ist schon besonders. Und von daher 2,05, 2,10, 2,15, das ist so ein bisschen der Range, in dem sich die Quoten befinden. Basti hat schon gesagt, bei wettfreunde.net findet ihr immer die besten Quotenangebote, bei welchem Bookie ihr dort euren Tipp platzieren solltet. Wir sagen, Frankreich gewinnt gegen Italien und sind ungefähr bei 2,0 bis 2,2 in der Quote. Attraktiv. Kann man schon machen. Ja, und wir kommen gleich nochmal zu Frankreich, ne, Basti?
Wir kommen tatsächlich nochmal zu Frankreich, wenn wir beide um so einen Straßenschein betteln.
Ja, wahrscheinlich.
Aber erstmal werden wir uns beruhigen lassen von Hardy Bogart, der heute das Tagesgericht präsentiert.
Aus dem Urlaub. Der Sack. Ich brauche jetzt auch dringend Urlaub. Ich habe noch 3 Monate bis Urlaub.
Ach du Scheiße. Ja. Schöner Sendungstitel.
3 Monate bis Urlaub?
3 Monate bis Urlaub.
Ja. 3 Monate noch. Naja. Wir hören mal, was Hadi uns wahrscheinlich vom Strand in Ägypten eingesprochen hat.
Gute, meine lieben Freunde vom Wettbrötchen, Freunde von den Wettfreunden, Brothers, Sisters, Sestris, Schwesters, Brüders. Ja, ich sende euch sonnige Grüße aus dem Urlaub, der sich jetzt auch so langsam dem Ende neigt. Und ich wieder ab der kommenden Folge wieder 100% wieder dabei bin. Und ich mich auch schon tierisch freue und mir auch schon tatsächlich ein bisschen langweilig ist. Jedenfalls wurde ich jetzt, ich gebe mal ein Tagesgericht ab. Und zwar ist ja die UN20M am Laufen. Und ich habe mir den Start für den zweiten Spieltag gepickt. Und zwar das Spiel Spanien gegen Kroatien. Und habe das Gefühl, dass das ein taktisch geprägtes Spiel sein wird, sodass dann nicht viel passiert und ich auf ein Untertorspiel ausgehe. Ich von einem Untertorspiel ausgehe, unter 2,5 und tatsächlich sogar noch sage, dass das Spiel unentschieden ausgeht. 0-0, 1-1, mehr ist da nicht drin. Und Axel, Basti, schön, dass ich auch nächste Woche wieder dabei sein kann. Fühlt euch alle gedrückt. Beste Grüße, Hardy Bogart aus der Sonne, die auch verdammt heiß ist, ey. Allah, Allah, Allah. Ich küsse eure linken und rechten Lungenflügel. Thumbs up. Und denkt immer dran. Setzen. Weil nur dann gewinnt man. Liebe Grüße an die Wettfreunde. Liebe Grüße meine Brüder und Schwestern.
Er klingt auf jeden Fall entspannt, würde ich sagen, oder?
Fast ein bisschen zu entspannt, ja. Also, ich lock mal Untertore hier für ihn ein beim Tagesgericht, oder? Merken wir uns mal für 4 Köpfe, keine Meinung.
Also, Hadi sagt Untertore. Und es kann schon sein. Gehe ich mit. Schaut bei wettfreunde.net für Vorberichterstattung und Analyse und Statistik und dann schaut ihr, welche Quote hier am besten für euch ist für den Straßenschein. Nee, für das Tagesgericht. Entschuldigung, der Straßenschein kommt ja jetzt erst.
Morgens 10:30 in Deutschland.
Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Topquote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover. 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin Pitschko jedna.
Ja, machen wir. Und Basti hat es schon angekündigt. Wir betteln uns ein bisschen diesmal.
Wir betteln uns ein bisschen, weil ich war unglaublich überrascht, dass du so positiv warst, was die U21 von Deutschland betrifft. Und ich war dann auch überrascht, dass die Wettanbieter dir da recht geben, weil die eine ähnliche Quote wie Frankreich haben. Und das verwundert mich tatsächlich. Also die Mannschaft von Frankreich ist 4-mal so viel wert, wenn ich hier auf transfermarkt.de gehe. Und ich bin von der deutschen U21 ehrlich gesagt nicht überzeugt. Tatsächlich nicht. Also der beste Spieler Moukoko ist für mich einer der überschätztesten. Kevin Schade finde ich ganz geil. Aber ansonsten hört es da bei mir auch schon auf, wenn eine U21-Nationalmannschaft in der Innenverteidigung Matriciani nominieren muss.
Hallo? Lässt du bitte Henning Matriciani in Ruhe?
Nee.
Hallo?
Tut mir sehr, sehr leid. Angelo Stiller ist Hussein Basic bei aller Wertschätzung für die Entwicklung, die er genommen hat. Aber ich bin von der deutschen U21 überhaupt nicht überzeugt.
Was mit Alidou?
Selbst von dem nicht.
Okay.
Nee.
Ja, ja, also, ist ja gut.
Es ist jetzt nicht so, dass er mir hier mit unglaublicher Power in Erinnerung ist von der letzten Saison, wo es tatsächlich auch Möglichkeiten gegeben hätte, weil wir sehr, sehr viele Spieler hatten, hier rein zu rotieren. Auch das hat nicht stattgefunden. Also von daher, wie gesagt, ich bin nicht überzeugt.
Also, ich finde, dass die U21 eine ziemlich ausgewogene U21 ist. Ich finde, dass da tatsächlich ein paar sehr interessante Spieler dabei sind. Martin Dardai von Hertha, Bissek von Aarhus finde ich relativ interessant in der Rückwärtsbewegung. Ich kann auch tatsächlich mit Hussein Basic und Erik Martell vom 1. FC Köln kann ich gut leben, dass die nicht in den Sommer gehen. Ich glaube, die haben beide noch Bock, Fußball zu spielen. Das hat man am Ende der Saison gesehen. Von daher, normalerweise finde ich es ja immer ein bisschen problematisch, wenn Spieler von meinem Verein zu einem Turnier im Sommer müssen. Bei den beiden finde ich es echt in Ordnung. Erik Martell hat eine fantastische Entwicklung genommen. Vielleicht sogar noch mal eine Stufe über Dennis Hussein Basic, weil er halt öfter und ausgiebiger gespielt hat. Ich finde tatsächlich mit Kevin Schade, Noah Weishaupt und Finn-Ole Becker sind da interessante Leute dabei, die auch nach vorne was machen können. Bei Moukoko gebe ich dir recht. Ich bin auch nicht der größte Fan. Vor allen Dingen müsste da jetzt mal irgendwann ein Entwicklungsschritt kommen, wenn dieser Hype sich weiter aufbauen soll. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Aber ich finde die Mannschaft insgesamt ausgewogen. Sie hatten halt ein bisschen Pech mit den Verletzungen. Ne? Adeyemi ist verletzt, Bella Kotschap ist verletzt, auch Felix Nemtscher ist verletzt. Die hätten sicherlich da nochmal einen Qualitätssprung gegeben. Aber insgesamt kann ich mit dieser Mannschaft schon ganz gut umgehen. Und ich glaube, dass die Deutschen dich vielleicht sogar positiv überraschen können bei dem Turnier. Von daher, ja, wir können ja so eine kleine Seitenwette sagen. Du sagst, Straßenschein Frankreich wird Europameister. Ich sag, Straßenschein Deutschland wird Europameister. Und dann gucken wir halt in zwei Wochen.
Glückwunsch nach England.
Ja. Oder Italien wahrscheinlich. Ja.
Nee, aber
Italien wie gesagt, mit drei Toren im gesamten Turnier Europameister.
Auch hier wettfreunde.net, die Anlaufstelle für weitere Informationen zu dem Turnier, die das begleiten werden. Wenn ihr mehr von Peter Neururer hören wollt, der äußert sich da zweimal die Woche, einmal schriftlich, einmal per Video auch zu den ganzen Themen, die wir auch hier so besprechen. Ist eigentlich immer ganz lustig und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, Axel, was du uns mitbringen wirst. In vier Köpfe, keine Meinung.
Man muss parteiisch sein und ja, nicht hier ja, einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Wir haben 100 Leute gefragt.
Alles okay?
Ich gehe weg vom Fußball, Basti.
Gehst weg vom Fußball?
Ich gehe weg vom Fußball. Für dieses Segment. Denn ich sage, Leute, guckt halt auch mal anderen Sport, Herrgott. Am Wochenende gibt es die Serie Diamondbacks gegen Giants in der MLB und das wird unglaublich unterhaltsam. Schaut das halt einfach mal an. Wirklich. Ich habe mir das Spiel der Auftakt oder den Auftakt der Drei-Spiele-Serie rausgesucht. Die Arizona Diamondbacks, im Moment so ein bisschen das eins der Hype-Teams in der MLB. So ein bisschen ein Team, die in der National League West, die eigentlich von den Dodgers dominiert werden sollte, im Moment so ein bisschen für Furore sorgen, haben aktuell den besten Rekord in der National League West und haben schon 3,5 Spiele Vorsprung vor den San Francisco Giants. Und wir erleben also am Wochenende ein Gipfeltreffen von zwei der aktuell besten Teams in der MLB. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben die San Francisco Giants 8 Spiele in Folge gewonnen, sind also richtig auf Streak und haben Heimspiel gegen die Arizona Diamondbacks. Das wird ein Spiel, wo wir Punkte bekommen werden. Sowohl die Arizona Diamondbacks als auch die San Francisco Giants scoren im Moment bisschen fast schon out of control. Wir werden hier mehr als 9,5 Runs erleben in diesem Spiel. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich rate jedem, der einfach mal sich ein bisschen entschleunigen will und vielleicht auch mal seinen Horizont erweitern will, einfach mal am Samstagabend oder dann Sonntagmorgen, wie auch immer ihr wollt, in dieses Spiel reinzugucken, durch die neue Pitchclock, die diese Saison implementiert worden ist in der MLB, sind die Spiele auch viel, viel dynamischer. Das ist übrigens krass, ne? Ich weiß nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Die Spieldauer der MLB-Spiele ist von, ich glaube, 3 Stunden und 17 oder so im Durchschnitt runtergegangen auf unter 2,5.
War das so gewollt, weil die dachten, die Leute können nicht mehr so lange zuschauen?
Naja, es war so gewollt, weil man halt tatsächlich das Spiel dynamischer gestalten will. Okay. Und nicht mehr eine Minute zwischen den einzelnen Pitches haben will. Okay. Und jetzt gibt's halt tatsächlich eine Pitch-Clock, wo in der Zeit muss der Werfer geworfen haben. Okay, krass. Und der Schlagmann muss halt auch ready sein in dieser Zeit. Okay. So, das ist halt wirklich, also es ist fast schon ein anderes Spiel. Aber es macht unfassbar viel Spaß, weil es halt wirklich Schlag auf Schlag geht.
Entspannt, wenn es um nichts geht. Ich bin froh, genau, dass jetzt Sommer ist. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich freue mich wirklich auf dieses U21-Turnier und auch so auf solche Sachen, die du gerade gesagt hast, einfach mal irgendwas schauen, wo man nicht so irgendwie Angst hat. Und
aktuell sind übrigens die Ashes. Aufregt. England gegen Australien im Cricket. Kann ich auch empfehlen.
Gut, so weit gehe ich jetzt doch nicht, da gehe ich lieber ins Schwimmbad. Schauen wir mal, mein Friend.
Ja. Also, mein Tipp ist auf jeden Fall Arizona Diamondbacks at San Francisco Giants. Über 9,5 Runs. Auch hier schaut ihr euch bei wettfreunde.net um und findet bestimmt das beste Quotenangebot für euch. Was hast du uns denn mitgebracht, mein Lieber?
Ich bleib dabei, dass ich sehr, sehr skeptisch bin, was die U21 von Deutschland betrifft. Gegen Israel wird es noch reichen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir gegen Tschechien eine Überraschung erleben werden und ich hier eine Quote von über 5 abgreifen werde. Aktuell 5,7 ungefähr. Ich glaube, Tschechien gewinnt gegen Deutschland, weil du hast schon gesagt, Verletzungspech kam dazu. So einen wirklichen Spirit sehe ich da auch nicht. Ich finde, die Qualität reicht nicht aus, nur weil das Deutschland ist. Ich verstehe die hohen Quoten nicht, deswegen werde ich hier mal ein bisschen ins Risiko gehen. Ich brauche auch ein bisschen Quote, um hier im Gesamtklassement wieder nach vorne zu rücken. Deswegen ein bisschen Risiko natürlich, aber ich sage, Tschechien gewinnt gegen Deutschland im zweiten Spiel der Deutschen.
Das ist am Sonntag, oder?
Yes.
Ja. Okay, ist notiert. Bei Hadi locken wir unentschieden ein, ne?
Hadi locken wir unentschieden, Kroatien, Spanien, Kroatien ein. Das war ja sein zweiter Tipp, den er im Tagesgericht quasi nicht verwendet hat. Also wir machen hier so ein bisschen Resteverwertung. Wir sind ja hier den globalen Herausforderungen offen gegenüber und sparen auch ein bisschen.
Ja. Es wäre jetzt auch verwaltungstechnisch viel Aufwand, ihn nochmal anzurufen und zu sagen, hör mal, wir brauchen noch einen Tipp von dir.
So, das wahrscheinlich schläft auch gerade in der prallen Sonne.
Gut, und dann gucken wir mal, was die Hörer getippt haben, denn wir haben euch, liebe Wettigel, natürlich auch wieder ein Spiel gegeben und zwar kein schlechtes, Basti.
Tatsächlich, auch von diesem Turnier. Ihr seid ganz schön irgendwie hype, was die Schweiz betrifft. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Aber nehmen wir natürlich an. Und wahrscheinlich habe ich ja auch das Ergebnis schon verraten. Es gab scheinbar ein Video, als der Kader für die U21 zusammengestellt wurde, was bei Twitter sehr, sehr großer Beliebtheit sich erfreut hat. Deswegen 55% sagen, dass die U21 der Schweiz gegen Norwegen gewinnen wird. Loggen wir natürlich dann auch für euch ein. Wie bewegen sich denn da die Quoten, lieber Axel, aktuell?
Wir sind bei, lass mich mal gucken, bei Wettfreunde.
Schon ausgeglichen.
Bei Wettfreunde.net. Ja, das nimmt sich nicht viel. Also du kannst davon ausgehen, dass es zwischen 2,65 und 2,55 für beide Mannschaften so im Schnitt gibt.
Ja, siehst du.
Also
siehst
das
du,
ist tatsächlich.
Was das Video ausgemacht hat, Außendarstellung, lieber DFB. Schaut euch mal in der Schweiz was ab. Jetzt ist hier die Abstimmung für die Schweiz gelaufen, obwohl es ein sehr ausgeglichenes Spiel ist. Aber Schweiz hat ja tatsächlich erfahrungsgemäß auch immer eigentlich ganz geile Jugendspieler. Da ist bestimmt auch der ein oder andere dabei, den man haben will.
Tatsächlich, aber bei der Schweiz, ähnlich wie bei Österreich, sind das halt immer so Spitzen. Da fehlt's in der Breite. Ne? Du hast dann halt zwei, drei herausragende. Und dann hast du aber.
Kann für so ein Turnier reichen und für Norwegen auch.
Ja.
Ich verstehe die Hörer da. Schauen wir mal.
Okay. Gut, wir locken es auf jeden Fall ein. Die Hörer sagen, die Schweiz gewinnt gegen Norwegen. Hadi sagt unentschieden. Basti sagt, Deutschland kriegt von Tschechien auf den Sack. Und ich sage, bei den Giants fallen über 9,5 Runs gegen die Arizona Diamondbacks. Hervorragend. Ja, mein Freund, dann glaube ich, ist jetzt Freibadzeit.
Ich gehe sofort jetzt ins Schwimmbad.
Ich glaube ich auch.
Pam, pam.
Ja. Mal gucken, hoffentlich gewittert es heute nicht.
Erst abends.
Von allen Tagen, ja, hoffentlich. Leute, genießt den Sommer. Wir hören uns nächste Woche
wieder. 20-Turnier, nächste Woche mit Hardy wieder.
Genau.
Und gucken wir mal, was abgeht.
Bis dahin. Macht's gut. Tschö.